Ich bin wieder da.
Was ihr gleich hören werdet, ist unglaublich, aber wahr. Und ich wäre froh, wenn ich es euch nicht zu sagen bräuchte. Und es hat auch 30 Jahre gedauert, bis ich es nun erkennen darf. Doch der Verrat an mir, an uns, der bringt uns alle um. Nein, ich bin nicht Jesus, nicht Gottes Tochter, ich bin eine von euch. Nein, ich verurteile nichts, doch wir wissen, dass wir uns selbst umbringen und verschließen uns trotzdem der nötigen Veränderung. Dennoch verändert sich ständig alles. Ich möchte nur verstehen. Es ist egal, es ist gleichgültig, wer ich bin, wer das sagt, das war es schon immer. Egal, gleichgültig, was je gesagt wurde. Es kam durch einen Menschen, der es sagen sollte, doch es ging niemals um die Person, sondern immer nur um die Worte. Und heißt es nicht, am Anfang war das Wort? Doch wer konnte es hören, wenn zuvor noch nie irgendein Wesen ein Wort gehört hat? Und ist es nicht egal, gleichgültig, ob es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott? Oder ob es irgendwann einen Knall gab und die Evolution irgendwann irgendein Wesen das erste Wort hat sprechen lassen und ein anderes Wesen das erste Wort verstehen ließ. Und von mir aus können wir dann die ersten beiden Wesen auch die ersten Menschen nennen. Die ersten Menschen, die reden konnten. Es ist egal, gleichgültig, wie lange das her ist. Bei dem Wort sollte es nicht bleiben und auch nicht dabei, dass sie die Worte untereinander ausgetauscht werden. Vielleicht ist es sogar das Entscheidendere, das Wort in uns. Das unaufhörliche Gequassel im Kopf, das wir noch nicht einmal ausdrücken, geschweige denn kontrollieren können. Es rattert und rattert viel schneller, als wir es aussprechen könnten. Denken. Gedanken. Vielleicht war am Anfang der Gedanke und nicht das Wort. Oder ist es hier wie mit dem Huhn und dem Ei? Egal. Mir ist schlecht, weil ich wieder einmal die Bibel lese, Gottes Wort. Viele, sehr viele Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, was Gottes Wort sein soll. Vor tausenden von Jahren haben sie über Texte nachgedacht, Texte verfasst und überlegt, was in das Buch gehört, was dann das Wort Gottes sein soll. Ich finde das spannend. Weshalb ich Gottes Wort wieder einmal in die Hand genommen habe, liegt daran, dass es unsere Gesellschaft, wie wir sie heute haben, zutiefst geprägt hat. Mit unserer Gesellschaft meine ich die westlichen Industriestaaten, die christlich geprägten Länder, vielleicht auch nur Deutschland, weil ich Deutsch denke und rede. Es läuft gerade nicht so gut bei uns, bei anderen auch nicht, wenn man den Nachrichten Glauben schenkt. Als wäre noch nie etwas besser geworden, trotz dem Wort Gottes. Es soll uns aber das Paradies auf Erden ermöglichen, wenn wir uns an es halten. Wie dem auch ist. Irgendetwas stimmt daran nicht, und um dies herauszufinden, aus diesem Grund lese ich es, Gottes Wort, immer wieder einmal. Da wir christlich geprägt sind und die Christenkirche gerade eine schwere Zeit durchläuft, beschränke ich mich dabei meist auf das Neue Testament. Es ist eine schwere Sprache, und zum Glück gibt es neuere Übersetzungen, die einem das Lesen etwas einfacher machen. Eine gute Geschichte. Die von Jesus, eine sehr gute. Seit 2000 Jahren hat sie nichts an ihrer Kraft einbüßen müssen. Ist das nicht bemerkenswert? Da war ein Mensch, der Menschensohn, der andere Menschen so fasziniert hat, dass sie über ihn geschrieben haben, gleich viermal die gleiche Geschichte über ihn in demselben Buch. Wir kennen die Geschichte. Ich werde sie gleich in sehr kurzen Worten erzählen, denn sie ist gut. Sie hat mich schon als Kind beeindruckt. Jesus hat mich schon als Kind beeindruckt. Doch die Diener Gottes, die im Namen Jesu unterwegs sind, waren mir auch schon immer ein Gräuel. Da stimmte etwas nicht. Entweder sie verstanden Jesus nicht oder sie wollten ihn nicht verstehen. Vieles wird von den Dienern Gottes aber nicht erzählt, obwohl es in der Bibel steht. Das sind die Stellen, die mich in diesem Buch am meisten interessieren. Doch warum? Das kann ich euch sagen, weil mir deshalb schlecht ist. Die Menschen haben Angst, suchen die Liebe, das Glück, den Frieden schon immer. Vielleicht hat es ja etwas mit dem Wort zu tun oder dem Gedanken. Wir haben alles, was man sich wünschen kann, was man sich leisten kann, sind versorgt. Ärzte flicken uns wieder zusammen, wenn nötig. Und wir haben Angst und suchen die Liebe. Die Lieder, die wir schreiben, handeln fast immer von der Liebe, der Sehnsucht nach der Liebe, Liebe und Schmerz. Doch die Sehnsucht ist immer nach der Liebe. Jesus wollte die Liebe auf die Welt bringen, wieder auf die Welt bringen. Und die Männer, die über ihn geschrieben haben und vorgeben, in seinem Namen unterwegs zu sein, haben die Angst gesät. Sie haben ihn benutzt, seinen Namen. Sie benutzten und benutzen Gottes Namen, um die Angst zu säen, die Angst, die uns heute auffrisst. Ist nicht Gott Liebe? Jesus wollte Gott den Menschen näher bringen. Die Liebe Gottes. Er, Jesus, ist überall, in jeder Kirche, in vielen Häusern. Und sein Symbol, das Kreuz, haben sich viele um den Hals gehängt, tragen es am Körper, lassen es sich tätowieren. Doch wo ist die Liebe? Wenn wir Halt brauchten, Trost, Angst hatten, verwirrt waren, dann gingen wir einst in die Kirche. Die Pfarrer waren die Seelsorge, hatten alles unter Kontrolle und haben uns vergeben, damit wir uns gut fühlten. Die Diener Gottes, die genauso saufen und huren wie alle anderen auch, die konnten irgendwann einmal dafür sorgen, dass wir besser mit unserer Angst umgehen konnten. Die Zeiten sind vorbei. Heute geht man zur Therapeutin. Jeder gibt sein Bestes, zu jeder Zeit, und alle meinen es immerzu nur gut. Und dennoch, wir stehen vor dem Abgrund. Dort haben sie uns hingeführt. Dort haben wir uns hingeführt. Auch wenn Jesus nur für die 12 Stämme Israels unterwegs war, einen anderen Auftrag hatte er von seinem Vater damals nicht bekommen, hatte er es ganz schön weit in die Welt geschafft. Ist das nicht irrwitzig? Israel hätte ihn heute nötiger denn je, obwohl die Juden haben seine Worte damals nicht annehmen können, weshalb heute? Wir, die christlich Geprägten, ja auch nicht. Wenn selbst die Christen nicht verstehen, weshalb Jesus tat, was er tat, sagte, was er sagte, wie könnten es dann die anderen? Es ist egal, gleichgültig, ob Juden, Moslems, Christen, keiner verstand ihn. Es war ein Versuch wert. Doch leider trägt der Versuch auch immer schon das Scheitern mit im Gepäck. Wenn ich sage, ich bin wieder da und dabei nicht meine, dass ich Jesus bin, nicht Gottes Tochter, so trage ich doch die Energie in mir, die damals in Jesus wirkte. Die Energie, die seit Jahrtausenden erhalten wird. Die Gottesenergie. Die Erklärerin, die Klarstellerin dieser Energie, das bin ich. Jesus war es auch, andere auch, doch es gibt nicht viele von uns und wir zeigen uns auch nicht immer. Doch ich habe gerade keine Wahl, es geht nicht anders, es muss sein, bevor wir es geschafft haben, uns selbst zu zerstören. Dabei geht es in keinster Weise darum, welchen Namen ich habe, wie alt ich bin, wie ich aussehe, all das ist vergänglich. Der Kult um all die Namen Gottes, Allah, Buddha, Jesus, Mohammed, Odin und, zuletzt Baha'u'llah, vor noch nicht einmal 200 Jahren. Wenn nur einer von all denen etwas nutzen würde, dann bräuchte es den zweiten schon nicht mehr zu geben. Wir alle wären im Glück, wenn es durch die Beschneidung möglich wäre. Auch dann, wenn wir in Kirchen Wein trinken oder so etwas Ähnliches wie Pappe essen. Wir sind aber nicht im Glück. Vielleicht bin ich erst jetzt zurück, weil erst jetzt die Zeit gekommen ist, über die Gottesenergie offen reden zu können und das ohne gleich dafür hingerichtet zu werden. Nicht, dass ich Angst davor hätte, doch es hat bisher noch nichts und niemandem genutzt. Im Gegenteil, die Hinrichtung Jesu hat die Tür für die größte Angstschleuder überhaupt, die es je gab, geöffnet. Ich bin da, um diese Tür wieder zu schließen. Den frommen Menschen wird das nicht gefallen, was ich zu sagen habe, genauso wie es den Juden nicht gefallen hat, was Jesus zu sagen hatte. Doch auch er konnte damals nicht anders, genauso wie ich heute nicht anders kann, als euch zu sagen, dass die Liebe und der Frieden ein Grundzustand sind. Wir können diesen Grundzustand auch Gott nennen, doch ich bin nicht Gottes Vertreterin, wie es Jesus war, ich bin die Vertreterin der Liebe und des Friedens. Gott und Jesus sind genau das aber auch. Wir können keine Liebe machen und meinen auch wahrhaftig etwas anderes, wenn wir es so ausdrücken. Liebe, sie ist da, ganz einfach so. Wir können uns nur aus ihr entfernen. Und wir können auch keinen Frieden machen. Er ist da, ganz einfach so. Wir können uns nur aus ihm entfernen. Und wir tun es bei jeder Gelegenheit. Ich erzähle euch auch noch, warum wir den Unfrieden so mögen, vielleicht sogar brauchen, doch die Dosis macht das Gift. Und wenn wir den Unfrieden gut gebrauchen können, um den Frieden überhaupt erst erkennen zu können, so bringt uns zu viel davon um. Jetzt gibt es aber die Unliebe nicht, oder? Was ist das Gegenteil der Liebe? Das unbegründete Vertrauen in der Vollendung, so habe ich vor vielen Jahren die Liebe für mich definiert. Wenn uns die Liebe durchströmt, können wir sie nicht mit Argumenten belegen. Sie hat keinen Grund. Und wenn sie richtig tief geht, ganz einfach so, dann würden wir uns einem Serienmörder zu Füßen legen. Aber was ist das Gegenteil davon? Was kann genau so tief gehen, ohne erkennbaren Grund? Ist das die Furcht? Die unbegründete Angst in der Vollendung, die einen ohne Grund vor einer kleinen, harmlosen Spinne erstarren lässt? Gott ist die Liebe, das Vertrauen in der Vollendung. Und wie schön ist es, wenn man etwas liebt und diese Liebe auch erwidert wird. Der Begriff Gott musste in den vergangenen Jahrtausenden viel leiden. Er wurde missbraucht und misshandelt. Ihm, dem Begriff, wird noch heute vor allem ein Ego angedichtet, weil wir es nicht anders denken können. Wie absurd ist es doch zu denken, Gott ist der Ursprung allen Lebens, also wirklich allen Lebens, und Gott wäre mit einem Teil davon nicht einverstanden. Gott kann mit uns umgehen, egal wie wir sind und egal was wir machen. Wir sind es, die nicht ertragen können, wenn etwas anders ist, als wir es denken können. Ihm, dem Begriff Gott, wird heute vor allem angedichtet, dass er männlich ist. Überhaupt spielen Frauen in der Bibel und somit dem Judentum, dem Islam und natürlich dem Christentum eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Auch wenn es heißt, Gott schuf den Menschen männlich und weiblich und du sollst Vater und Mutter ehren. Mann und Frau werden ein Fleisch. Und sogar die Lehre Jesu ist eine zutiefst weibliche. Sie lehrt uns, miteinander umzugehen wie eine Mutter mit ihren Kindern. Ist nicht gerade die gegenseitige Fürsorge, die Barmherzigkeit und Nächstenliebe das, was Jesus in die Welt bringen wollte? Jesus für uns und wir füreinander, so füreinander da zu sein, wie eine Mutter ihr Kind umsorgt. Das hätte ihm gefallen. Doch bei den Religionen, die auf dem Alten Testament beruhen, da kommt zuerst der Mann und dann ewig nichts. Dann irgendwann die untergeordnete, unterworfene Frau, nur hauchdünn vor allem anderen. Gott ist die Natur als Ganzes, das Universum eingeschlossen. Gott ist ohne Geschlecht. Wie könnte das sein? Nur weil Jesus Gott Vater genannt haben soll? Wobei naheliegend ist das schon, denn seine Mutter kannte er und wenn er als Kind oft genug gesagt bekam, dass Gott sein Vater ist. Man weiß nicht viel über die Kindheit Jesu. Maria wurde von Gott schwanger, Josef wusste es, ein Stern stand am Himmel und die Jungs aus dem Morgenland kamen mit Geschenken. Herodes wollte keinen Heiland und ließ die Babys töten. Und hier steht schon etwas Spannendes in der Bibel, von dem eigentlich nicht so viel erzählt wird. Was war mit Johannes, also dem Täufer? Er war genauso alt, nur wenige Monate älter als Jesus, und er hätte eigentlich zu denen gehört, die folglich als Baby umgebracht wurden. Die Mama von Jesus und die von Johannes, die kannten sich gut und waren gleichzeitig schwanger. Auch wohnten sie eine Zeit lang zusammen. Johannes und Jesus waren also mit Sicherheit Sandkastenfreunde. Davon ist aber später nie die Rede. Überhaupt, es gibt dann nur noch eine kurze Passage, als Jesus wohl 12 Jahre alt und im Tempel bei den Schriftgelehrten untergetaucht war. Weiter berichtet wird dann erst wieder 15 Jahre später. Sein Leben bis zu dem Zeitpunkt, als er auf Johannes stieß, sich taufen ließ, den Heiligen Geist empfangen hat und 40 Tage in die Wüste ging, sind den Autoren nur wenige Sätze wert gewesen. Jesus war in der Wüste und wurde vom Satan versucht, so steht es geschrieben. Und genau an dieser Stelle gibt es eine offenbarende Verbindung zu anderen Offenbarer. Komischerweise alles nur Männer. Obwohl, ich bin sicher, dass sie es auch nötiger haben. Frauen haben eine feinere Verbindung zu unserer Schöpfung. In ihnen wächst Leben heran und sie gebären es. Männer hingegen können meist nur annehmen, was sie sehen und anfassen können. Natürlich ist dies verallgemeinernd und Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir kommen später noch einmal auf die Verbreitung des Christentums zu sprechen. Doch die Strategie war, es erst einmal den Frauen nahezubringen, weil sie sich besser in Jesu Worte hineinfühlen konnten. Miteinander reden und dann vor allem die Kinder nach den christlichen Regeln erziehen. Die Männer brauchten sich dann nicht damit auseinanderzusetzen, was gut war, denn Männer mögen, was man messen und wiegen, belegen kann, Beweise. Körper, ja, doch Geist und Seele sind nicht so leicht zu belegen, oder doch? Ein technisches oder digitales Messgerät für den Geist wird es nicht geben können. Gott, den Geist Gottes, die Liebe, all das können wir nur in uns messen, wahrnehmen. Wir können nur in uns einen Beleg für die Existenz Gottes, der Liebe, finden. Den bisherigen Offenbarer ist es anscheinend nicht wirklich gelungen, dies zu vermitteln, sonst würde die Angst nicht so verbreitet sein, wie sie ist. Als ich von den Bahai erfahren habe, dachte ich sofort, ja, das ist der Weg Gottes. Baha'u'llah, deren Offenbarer, ihm ist eine himmlische Jungfrau erschienen, die ihm offenbart hat, dass jede Zeit seinen Offenbarer hat. Gott manifestiert sich durch ihn. Das war 1852. Darunter nennt er Namen wie Abraham, Moses, Zarathustra, Krishna, Buddha, Jesus, Mohammed und der Bab. Das war sein Vorgänger und Baha'u'llah selbst. Diese Offenbarer vermitteln den Menschen das Wissen um Gott und seinen Willen. Was ich eigentlich sagen wollte, Jesus war in der Wüste und wurde vom Satan versucht. So steht es geschrieben. Und hier gibt es die Verbindung zu dem, was mir widerfahren ist. Jesus aß 40 Tage nichts und dann kam wohl Satan. Den habe ich nicht gesehen, obwohl ich einige Tage nichts gegessen hatte, weil ich nichts mehr essen wollte, weil ich gar nichts mehr wollte, auch nicht mehr leben, wenn das, was ich bis dahin erfahren hatte, das Leben sein sollte. Nichts mehr wollte ich tun, auch nichts essen. Also Satan kam zu Jesus und wollte, dass wenn er Gottes Sohn ist, er doch die Steine zu Brot machen kann, damit er nicht verhungert. Jesus lehnte dankend ab, denn für ihn war Gottes Wort wichtiger als zu essen. Vielleicht war ich bis dahin mit dem Satan und habe dann Schluss mit ihm gemacht, indem ich das Essen verweigert habe. Es fühlte sich für mich wichtig an, Schluss zu machen. Schluss mit dem Leben in Saus und Braus, so wie ich es kannte. Es war falsch, es machte mich leer, es machte mich traurig. Ich wollte das Leben nicht mehr. Dann nahm der Teufel Jesus mit in die heilige Stadt, auf einen Turm und meinte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab und die Engel werden kommen und dich auf Händen tragen, damit dir nichts geschieht. So heißt es doch in der heiligen Schrift. Es ist verrückt. Auch wenn meine Erfahrung 3 Jahrzehnte her ist, trage ich sie in mir, als wäre sie gerade eben geschehen. Und als ich diese Tage wiederholt das Neue Testament lese, fällt mir zum ersten Mal auf, dass es diese Verbindung zwischen der Jesus-Erfahrung und meiner gibt. Während meiner Erfahrung stand ich auf einem Hochhaus mit ausgebreiteten Armen. Also ich konnte mich darauf stehen sehen, lachend. Mit dem absoluten Wissen, mir wird nichts geschehen, wenn ich springe. Uns kann nichts geschehen. Niemals. Ich weiß es, ich brauche nicht zu springen. Ich brauche keinen Beleg. Und seit diesem Augenblick war alles Schwere von mir gefallen. Jesus meinte nach der Aufforderung des Satans nur, in der Schrift steht auch, du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Dann nahm Satan ihn mit auf einen Berg und bot ihm alle Reiche dieser Welt an, wenn er sich vor ihm niederwerfe und ihn anbete. Und auch hier, mein Leben in Saus und Braus bedeutete, mehrere Geschäfte zu haben und nach London zum Shoppen zu fliegen, eine Luxuslimousine zu fahren. Und nach dieser meiner Erfahrung ging das alles nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr und habe sofort all meine Verträge fristlos gekündigt, die Geschäfte abgegeben, zum Teil mit großen Verlusten. Über 20 Jahre lang habe ich an meinen so entstandenen Schulden abbezahlt. Ich bin den Reichen der Welt nachgelaufen, habe mich auf das Spiel mit dem Teufel eingelassen und wäre dann lieber gestorben, als es eine Sekunde lang länger weiterzuführen. Jesus meinte, weg mit dir, Satan. Und da kamen die Engel und dienten ihm. Die Dinge wiederholen sich. Ist es nicht verblüffend, dass Odin sich entschied, in welchem Zustand auch immer, sich unbefristet und falsch herum an den Weltenbaum Yggdrasil zu hängen? Lange, sehr lange, 9 Tage, sagt man, bevor er seine Offenbarung bekam. Buddha lebte lange in Askese und setzte sich dann unter einen Baum. Lange, sehr lange, 7 Tage, sagt man, bevor er seine Erleuchtung erlangte. Mohammed zog sich immer wieder in eine Höhle zurück und hatte hier seine Begegnung mit dem Erzengel, seine Offenbarung. Baha'u'llah hatte man in einen Kerker geworfen und dort hatte er seine Offenbarung. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich verstand, was das alles mit mir zu tun hat, weshalb ich mit »Ich bin wieder da« zu beginnen habe.